Wisst ihr, wie viele Wildtierarten es in Deutschland gibt? Nein, wir auch nicht. Deshalb haben wir uns heute einen Gast in den News Aktuell Podcast eingeladen, der uns diese Frage beantworten kann. Inga Olfen leitet die Kommunikation der Deutschen Wildtierstiftung. Mit ihr wollen wir heute darüber sprechen, wie es um die Artenvielfalt steht, was die Deutsche Wildtierstiftung eigentlich tut, um diese zu erhalten, welche Rolle Kommunikation dabei spielt, aber auch, wo besondere Herausforderungen liegen. Herzlich willkommen, liebe Inga. Schön, dass du heute unser Gast bist.
Ja, danke euch. Ich freue mich sehr.
Ja, und ebenso herzlich willkommen, liebe Marissa, meine Kollegin, die heute Co-Host bei dieser Folge ist. Hallo, liebe Marissa.
Hallo, ihr beiden. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Inga, ich habe es ja gerade schon angeteasert, du leitest seit inzwischen 5 Jahren die Kommunikation bei der Deutschen Wildtierstiftung und bist auch gleichzeitig Pressesprecherin. Deswegen machen wir jetzt mal so einen ganz einfachen Einstieg, so um warm zu werden. Hast du denn ein persönliches Lieblingswildtier?
Oh, ja, absolut. Aber ehrlich gesagt ist es alle paar Wochen Neues. Immer wenn ich in die Welt eines neuen Wildtiers eintauchen kann, dann bin ich so fasziniert, dass es sofort erstmal kurz mein Lieblingstier ist. Also als ich hier anfing beispielsweise, hatte ich noch nie vom Waldrapp gehört. Und dann dachte ich, wow, was ein abgefahrenes Tier. Habe mich erstmal da schlau gemacht. Und dann kam das nächste. Jetzt neulich gerade habe ich das erste Mal wirklich einen Schreiadler live gesehen und war dann sofort hin und weg. Aber also wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube, es wäre die Hummel. Wobei es gibt ja 40 Hummelarten, aber so Hummeln an sich, die sind schon echt wahnsinnig spannend, weil sie einfach so irre Mechanismen haben. Also ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es sind ja immer so die ersten Wildbienen so im Februar ungefähr, die schon losfliegen können, weil die so eine Art inneres Frostschutzmittel haben. Und jetzt gerade bei der Hitze, die wir hier draußen momentan ja haben, haben sie auch so einen Mechanismus, dass sie erstmal das ganze heiße Blut in ihr Hinterteil pumpen. Das wird dann in der Luft gekühlt und geht dann erst wieder nach vorne, sodass sie halt weiter fliegen können, weil die ab 45 Grad, 44 Grad Körpertemperatur nicht mehr fliegen können. Also die finde ich einfach wahnsinnig spannend.
Hast du gerade Waldrappe gesagt? Was war das erste Tier?
Waldrapp.
Waldrapp, den muss ich jetzt mal googeln, weil das Tier kenne ich auch noch nicht.
Das ist ein Vogel, der war ausgestorben in Westeuropa und wurde jetzt wieder angesiedelt. Und hat, sieht ganz verrückt aus, so ein bisschen punkig.
Dann freue ich mich da jetzt drauf, schon danach das mal nachzugucken. Du kommst aber auch ursprünglich aus der Biologie, du hast mich Biologie studiert und wie viele unserer Podcast-Gäste hast du eine journalistische Ausbildung. Erzähl uns doch mal ganz kurz, wie du von der Biologie über die Henry-Nannen-Schule zur Stiftungskommunikation gekommen bist. Hätte es auch ganz anders laufen können oder war das für dich ein konsequenter Weg?
Ja, im Nachhinein sieht es aus wie ein ganz straighter Weg, aber wie es so oft ist, hat es eigentlich sich nicht von vornherein so abgezeichnet. Also was schon für mich klar war, ich wollte Journalismus machen und ich wollte Fachjournalismus machen, habe ich mir dann überlegt eigentlich und habe gedacht, okay, was machst du? Ja, was kann man Allgemeineres studieren als die Lehre vom Leben, habe ich so gedacht und fand Biologie auch in der Schule immer spannend. Habe das dann durchgezogen, sage ich mal, anfangs, weil es war natürlich diese ganze Chemie, Physik und Statistik und Kybernetik, das hatte ich nicht so auf dem Zettel, als ich mich eingeschrieben habe. Aber ja, es ist natürlich auch ein tolles Studium, es war ja damals noch richtig so ein Diplomstudiengang. Und ich habe aber eigentlich, ehrlich gesagt, von vornherein, also ab dem ersten Semester immer nebenbei auch schon journalistisch gearbeitet. Also ich habe in Bonn studiert, habe bei der Westdeutschen Zeitung in Düsseldorf dann angefangen als Freie, habe da wirklich Taubenzüchtervereine besucht. Ich habe beim WDR in Köln dann gearbeitet als Aufnahmeleitung im Studio. Bärbel Schäfer, die viele ja kennen, hat mich damals eingearbeitet. Die hat es dann ja vor die Kamera gezogen, da wollte ich eigentlich nie hin. Dann habe ich bei Reuters, als ich in Hamburg das Hauptstudium gemacht habe, jahrelang wirklich gearbeitet. Naja, und dann kam die Henry-Nannen-Schule. Das ist natürlich toll, dass das geklappt hatte. Das war eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Ausbildung. Und dann bin ich eigentlich ganz klassisch beim Stern hängen geblieben. Hab da allerdings erstmal ja alles. Ich wollte dann nicht mehr in diesem Elfenbeinturm beziehungsweise mit Menschen, die im Elfenbeinturm vielleicht eher sitzen, arbeiten. Hab dann wirklich erstmal Deutschland aktuell gemacht. Aber später habe ich dann fürs Wissenschaftsressort eigentlich alle Freien betreut, also vor allen Dingen Mediziner, aber auch Biologen, die uns Texte angeboten haben und habe deren Texte redigiert und solche Dinge. Und ich war dann aber von 2015 an war ich dann fünf Jahre, ja, 2016 habe ich eigentlich dann angefangen, war ich 5, 6 Jahre auch selbstständig unterwegs. Ich hatte auch zwischendurch immer wieder Phasen, wo ich frei gearbeitet habe. Also bei der Geburt meiner Tochter bin ich erstmal raus, wieder vom Stern weg, bin dann wieder hin und habe immer in den Zwischenphasen auch andere Dinge gemacht. Aber da war zum Beispiel auch das Greenpeace-Magazin mal kurz dabei. Da war ich ganz kurz angestellt, aber ansonsten eigentlich frei. Naja, und dann, wie gesagt, nach 2015, 16 habe ich dann gesagt, nee, jetzt, das hatte Gründe bei Gruner und Jahr, wo ich dachte, das ist nicht mehr so das, was ich will. Und dann habe ich gekündigt dort und habe mich selbstständig gemacht und habe nicht nur, aber auch Wissenschaftssachen gemacht, unter anderem fürs Bundesgesundheitsministerium während der Corona-Pandemie Interviews geführt, solche Dinge. Naja, und dann kam eigentlich die Deutsche Wildtierstiftung zu mir und hat angefragt und dann habe ich erstmal gesagt, nee, ich bin ja Journalistin, ich möchte ja nicht auf die andere Seite vom Zaun klettern. Aber irgendwie, ja, je mehr ich mich dann, also sie haben ehrlich gesagt so ein bisschen nicht locker gelassen und dann habe ich mich damit eingehender beschäftigt und habe hinterher gedacht, ja, eigentlich führt, wenn man hinterher hinguckt, alles dahin. Ich bin auch mit meinem Großonkel früher zum Beispiel ganz viel draußen gewesen, der war Jäger. Ich habe das geliebt, in der Natur zu sein. Ich habe, wie gesagt, logischerweise durchs Biologiestudium die ganzen Zugänge. Ich hatte selber auch einen Podcast zu der Zeit und ich habe gesehen, die haben keinen. Da habe ich gedacht, das geht doch nicht, die müssen doch einen Podcast haben. Also irgendwie hat sich da eins zum anderen gefügt und ja, und so war es dann, dass ich ab Juli 2021 dann da angefangen habe.
Mhm. Bevor wir jetzt über deine Arbeit bei der Wildtierstiftung noch ganz viel sprechen werden, würde ich vorschlagen, dass wir erstmal unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen deine Arbeitsstelle näher bringen. Also gerne. Lass uns mal ganz kurz einen Überflug über die Deutsche Wildtierstiftung, wenn man das so sagen kann, machen. Kannst du uns vielleicht einfach mal wirklich so, ich weiß, man könnte jetzt da eine Stunde drüber erzählen bestimmt, aber vielleicht einfach mal ein paar Aspekte, die so für dich die Eckpfeiler sind, was die Deutsche Wildtierstiftung ausmacht, geben.
Ja, absolut gerne. Also es ist eine private gemeinnützige Stiftung, die ist gegründet worden 1992 von Heimo Redwisch. Das war ein Hamburger Unternehmer und ganz großer Naturfreund. Und er hat irgendwann auf einem seiner Spaziergänge im Norden Niedersachsens festgestellt, dass er den Kiebitz nicht mehr hört. Und hat gesagt, hat sich umgeguckt, hat gesagt, ja, es sah hier auch früher mal anders aus. So. Und hat also gesagt, das ist jetzt hier nur noch Monokultur, hier fehlen irgendwie vielfältige Strukturen, kein Wunder, dass der nicht mehr da ist. Und hat dann angefangen, Land zu kaufen, um das zu renaturieren. Das war sozusagen die Wurzel der gesamten Stiftung. Und heute ist es so, dass die Stiftungsarbeit eigentlich 4 große Schwerpunkte hat. Das eine ist, bedrohte Arten zu schützen. Das andere ist, Lebensräume für Wildtiere zu schützen oder auch neu zu schaffen. Dann geht es auch darum, bei Konflikten, die entstehen zwischen Wildtier und Mensch, beziehungsweise oft zwischen Menschen wegen Wildtieren, zu vermitteln, Lösungen zu finden, die wissenschaftsbasiert sind, aber einfach das in Rechnung nehmen, was nun mal da ist, nämlich Tiere sind in einer Kulturlandschaft, wo wenig Platz für Mensch und Tier oft ist. Und das vierte ist, und das war auch dem Stifter von Anfang an ein großes Anliegen, die Naturbildung. Das heißt wirklich, Menschen zu faszinieren für die Vielfalt und Einzigartigkeit der Tierwelt vor unserer Haustür eben. Ne? Und es gibt ja diesen allgemein bekannten Spruch im Naturschutz, nur was der Mensch kennt und schätzt, das schützt er auch. Und deshalb setzen wir da eben mit unserer Stiftungsarbeit auch ganz stark an.
Bevor wir es vergessen, weil das habe ich ja eingangs in der Anmoderation diese Frage gestellt und Artenschutz ist ja eben einer eurer 4 Bereiche. Deshalb lass uns doch mal ganz kurz diese Frage beantworten, die ich eingangs gestellt habe. Ich hoffe, du kannst es. Wie viele Wildtierarten gibt es denn jetzt nun aktuell in Deutschland?
Was schätzt ihr denn?
Das ist gemein, dass du es zurückspielst. Marissa, willst du erst schätzen?
Okay, also das ist ja gar nicht schlimm. Das ist doch das, was ich immer wieder frage und was immer alle Leute ins Stocken bringt. Man kennt das ja von sich selber. Man denkt erstmal so, bestimmt ein paar Millionen und dann, nee, das kann ja nicht sein, das ist ja nur Deutschland, vielleicht 5.000 und dann irgendwann, ja. Also, um es aufzulösen, es sind 48.000 Wildtierarten, die wir in Deutschland haben. Also natürlich sind wie generell weltweit die große Überzahl davon sind Insekten, also in Deutschland ungefähr 33.000. Aber wie gesagt, also 48.000 Wildtierarten gibt es, die in Deutschland leben.
Das hätte ich nicht gedacht.
Ja, ich wäre jetzt auch drunter gewesen. Ich wäre jetzt bei ungefähr 20, vielleicht 25 gewesen, wenn überhaupt. Schauen wir nun auf die Kommunikation, die ihr macht. Im Vorgespräch hast du uns erzählt, dass ihr viel auch auf Instagram aktiv seid. Und das auch mit Erfolg, denn ihr seid in den letzten 3 Jahren von 3.000 auf 32.000 Follower gewachsen. Und das organisch. In eurer Timeline sieht man natürlich viele fantastische Bilder von Wildtieren, wie zum Beispiel Rothirsch, Igel, Wildkatzen oder eben auch den Feldhamster. Das wirkt natürlich erstmal zugänglich, erregt Aufmerksamkeit und weckt auch ganz leicht Emotionen bei uns. Welche Themen laufen denn bei euch quasi von selbst und was ist denn euer Erfolgsrezept für diese organische Reichweite, die ihr mittlerweile erreicht habt?
Wir hatten ungefähr 3.000 Follower, als ich angefangen habe. Und dann habe ich gedacht, okay, das wollen wir ausbauen. Und dann hat es aber ein bisschen gedauert, bis ich dann wirklich, also fast 2 Jahre, bis ich dann auch mein Team so umgebaut hatte und auch eine eigene Social-Media-Redakteurin hatte. Und die hat dann angefangen bei so ungefähr 8.000. Mhm. Und jetzt sind wir aber eben auf 32.000, hat sich das vervierfacht. Wie du schon sagtest, komplett organisch. Und es ist so, dass besonders gut funktionieren bei uns Inhalte, die halt nicht nur informieren, sondern auch einen konkreten Mehrwert bieten. Also unsere Community möchte zum Beispiel wissen, was sie selbst tun kann, um Wildtiere zu schützen. Also im eigenen Garten oder sogar auf dem Balkon. Also was man im Grunde selbst tun kann. Das merken wir immer wieder, das ist denen sehr wichtig. Das heißt, solche Themen wie, lasst eure Kräuter auf dem Balkon zum Blühen kommen, weil dann kommt beispielsweise Wildbienen. Solche wirklich handfesten Tipps, die sind immer sehr beliebt. Aber unser Anspruch ist halt immer, auch fundiertes Wissen verständlich und nahbar zu vermitteln. Also wir kombinieren dann so spannende Fakten über heimische Wildtiere mit diesen praktischen Tipps und Handlungsmöglichkeiten. Aber natürlich, wie du sagtest, ne, also emotionale Bilder und Videos spielen dabei immer eine wichtige Rolle, aber sind bei uns halt nie Selbstzweck. Also hinter jedem Beitrag steckt wirklich ein fachliches Thema, das von unserem Naturschutzteam geprüft wird. Und dann können sich aber eben die Followerinnen und Follower auch immer darauf verlassen, dass die Inhalte wissenschaftlich fundiert sind. Das trägt viel dazu bei, dass wir so eine große Glaubwürdigkeit haben und dass die Leute das auch wirklich gutieren, was wir da machen. Und ich glaube, dass es deshalb auch organisch gut ging, weil der Algorithmus das natürlich mag, dass Dinge dann auch, wir haben unheimlich viele Weiterleitungen beispielsweise, ne? Und solche Dinge tragen wahrscheinlich dazu bei. Und ich glaube, insgesamt so diese Mischung aus Emotion, Wissen und konkreten Mitmachmöglichkeiten, das ist, glaube ich, unterm Strich das Erfolgsrezept.
Jetzt gibt es aber natürlich auch andere Themen oder eben auch Tierarten, die nicht so niedlich sind wie jetzt ein Feldhamster, sage ich mal. Wie zum Beispiel die sehr oft unterschätzte Mücke. Es gibt auch ein Buch von Frauke Fischer und Hilke Oberhansberg, das dazu eigentlich schon alles sagt. Das heißt, was hat die Mücke denn je für uns getan? Wie begeistert man denn uns Menschen für Arten, die jetzt weder flauschig noch spektakulär sind, aber eben sehr wichtig für die Artenvielfalt? Habt ihr da bestimmte Strategien oder Formate entwickelt?
Naja, also vor allem, indem wir halt immer wieder darüber aufklären, dass in der Natur alles mit allem zusammenhängt. Mhm. Also ich kenne das Buch, ich kenne Frauke, ich mag sie sehr und das ist wirklich auch eine super Frage und ein super Titel. Aber klar, das ist das, was diese blöde Mücke, die sticht uns, ja. So. Aber Mücken und auch besonders ihre Larven sind halt eine der Hauptnahrungsquellen für Fische, Vögel, Fledermäuse, Amphibien, gut, auch Spinnen. Das sagen jetzt auch wieder, kann ich auch drauf verzichten. Aber auch die sind ja wiederum Nahrung für andere. Also es ist einfach wirklich wichtig, dass alles miteinander zusammenhängt, weil wenn die Mücken wegfallen, haben wir auch weniger Singvögel im Garten oder Frösche im Teich. So einfach ist es, ja. Und eine weitere Strategie, wenn man es denn so nennen möchte, ist wieder das Thema Faszination. Also wer sich nicht auskennt, denkt vielleicht, eine Biene, schnell weg, die sticht. Mhm. Dann sagen wir, nee, Wildbienen stechen nicht. Und es lohnt sich mal hinzugucken, statt die Flucht zu ergreifen, weil die sind total spannend. Das ist eigentlich so, dass wie wir arbeiten. Also dass wir im Grunde dann auch diese Tiere in ihrer Komplexität, in ihrer Besonderheit, in ihrer Vielfältigkeit einfach beschreiben und sagen, hey, ist das nicht toll? Und dann überlegt man vielleicht, gut, bei einer Mücke klatscht man trotzdem, wenn die abends im Schlafzimmer rumfliegt. Aber man stellt sich vielleicht nicht mehr grundsätzlich die Frage, was soll das alles hier?
Hm. Im Vorgespräch hast du uns auch erzählt, dass es ein gewisses Spannungsverhältnis gibt zwischen Artenschutz und Naturschutz oder beziehungsweise Klimaschutz. Ja, denken wir zum Beispiel an erneuerbare Energien wie Windräder, ne? Also in der Nähe von Wäldern oder in Wäldern können sie eben auch Wildtiere dann wiederum stören und den Artenschutz eben konterkarieren. Oder auch der Wolf, das ist ja auch so ein Beispiel aus Hamburg. Da war ja im März, ich glaube, wir erinnern uns alle dran, im März war der Wolf ja das Thema, der sehr polarisiert. Und das tut er ja nicht erst seit März, sondern immer wieder jetzt auch in den vergangenen Jahren. Wie geht ihr denn mit diesem Spannungsfeld um? Es ist ja schon komplex, ne? Also wie entscheidet ihr, wie und wann ihr euch da kommunikativ positioniert?
Vorab erstmal, es besteht überhaupt kein Zweifel, dass erneuerbare Energien ausgebaut werden müssen. Und da sind wir auch 100% dafür. Und es geht uns ja nie darum, in irgendeiner Art gegen den Klimaschutz zu sein. Im Gegenteil, weil das hängt halt alles zusammen. Das Einzige, wo wir halt einsteigen, ist, wenn halt Klimaschutz und Artenschutz gegeneinander ausgespielt werden sollen. Oder wenn zum Schutze des Klimas der Artenschutz so gefährdet wird, dass halt auch, wie gesagt, das ganze komplette System in Frage gestellt wird. Und da gehen wir halt hin und versuchen auch wieder durch einfach wissenschaftliche Aufarbeitung, durch Fakten zu sagen, passt auf, also Beispiel Windräder im Wald. Windräder, super, brauchen wir. Windräder im Wald, wo dann sogar noch vielleicht geschützte Vogelarten brüten, die auch auf diese Wälder angewiesen sind. Nein, setzt sie woanders hin. Es gibt da auch Regularien, die wir haben kürzlich eine Studie noch veröffentlicht, genau zu diesem Thema. Da war klar, es gibt Vorgaben, die werden aber selbst innerhalb von Vogelschutzgebieten, die diese bestimmten Arten als Schutzzweck in ihrer Beschreibung haben, werden trotzdem manchmal Windräder aufgebaut. Das heißt, es ist auch in manchen Stellen schon einfach, sind Gesetze da gar nicht befolgt worden, die es gibt. Aber einfach dafür zu sensibilisieren, zu sagen, ja, Klimaschutz, Artenschutz, das sind eigentlich zwei Seiten derselben Medaille und die müssen wir beide beachten. Das ist das, was wir machen. Und ja, ansonsten, klar, es gibt viele Tiere, die für Konflikte sorgen, ne? Also Fischotter, Kormorane, die Fischteiche plündern oder Biber, die Dämme durchlöchern oder Bäume fällen oder eben Wölfe, die Nutztiere töten. Da müssen wir halt immer sehen, dass wir gucken, wo liegt denn da eine Möglichkeit zur Lösung. Also beispielsweise jetzt erstmal diese Gewässer beispielsweise besser zu schützen oder auch Wildtiere. Da gibt es ja auch große Fonds nicht, aber es gibt ja auch Ausgleichszahlungen für Nutztierhalter, wenn sie halt Herdenschutzmaßnahmen ergreifen. Trotzdem geht es auch nicht auf allen Ebenen. Also beispielsweise der Wolf. Der wiederum natürlich, wenn ich meine Herde auf der Alm schützen will, dann funktioniert das nicht. Ja, also und das ist wiederum eine erwünschte Tierhaltung, die wir haben wollen. Wir wollen ja die gesunden Tiere, wir wollen die Almhaltung für die bessere Milch, für das bessere Fleisch, für das bessere Tierwohl auch. Da kann ich aber die Wölfe nicht durch Zäune schützen. Da muss ich sehr teure, gut ausgebildete Hunde dann anschaffen, auch all das geht. Gleichzeitig brauchen wir auch diese Nutztiere oft für eine bestimmte Art von Habitaten. Also da gibt es ganz gewisse Wiesentypen, die nur entstehen, wenn diese Nutztiere da sind. Deshalb, wir sind jetzt nicht die Nutztierstiftung, wir sind die Wildtierstiftung, aber da gucken wir natürlich auch, die wiederum schaffen nämlich für andere Wildtiere, beispielsweise bestimmte Schmetterlingsarten, wieder ein besseres Habitat. So. Das heißt, all das in Rechnung nehmend muss man immer gucken, wie können wir einen gemeinsamen Nenner finden, um alle friedlich, bestenfalls friedlich, miteinander zu vereinen. Und dann helfen wir beispielsweise, indem wir sagen, pass auf, es gibt die und die Töpfe. Also wir beraten oder beim Feldhamster, den hatten wir vorhin, das ist ja auch, der ist so niedlich, ja, alle finden ihn toll, aber vor 150 Jahren fand den keiner toll, weil der einfach in so Massen da war, dass sie ihn wirklich ja ausgerottet haben halt. Da auch einfach zu sagen, wer jetzt zum Beispiel Feldhamster schützen will, da gibt's Ausgleichszahlungen. Wenn du das tust, kannst du zu dem und dem Amt gehen. Da gibt's die und die Summe für so und so viel Hektar. Also wir sind unheimlich viel auch so wirklich politisch beratend da in dem Sinne unterwegs und wirklich um Handreichungen zu geben. Wo kriege ich jetzt Geld her, wenn ich was für den Naturschutz mache? Oder wo kriege ich eine Ausgleichszahlung, wenn ich eben auf meiner Fläche nicht das und das Windrad aufstelle, sondern woanders?
Ja. Lass uns jetzt mal über die andere Säule, nämlich die euch auch sehr, sehr wichtig ist und die ich auch sehr spannend finde, nämlich die Naturbildung sprechen. Ich habe im Vorfeld zu der Aufnahme ein bisschen recherchiert zu dem ganzen Thema und habe Studien gefunden, die ihr selber auch durchgeführt oder beauftragt habt, die zeigen, dass es einfach eine zunehmende Entfremdung gibt, leider, von Menschen zur Natur und insbesondere von Kindern zur Natur. Eine Studie sagt, dass fast die Hälfte der 4- bis 12-jährigen Kinder noch nie selbstständig auf einen Baum geklettert ist. Das finde ich ganz schön krass. Das ist ja schon ein relativ großes Problem und hat auch, glaube ich, zugenommen. Jetzt in den letzten Jahren noch mal mehr mit den, weiß ich nicht, ob es die sozialen Medien sind, ob es andere Faktoren sind, die eben darauf einzahlen, dass immer weniger die Natur eigentlich als natürlicher Lebensraum wahrgenommen wird. Wie ordnest du denn diese Problematik ein? Wie groß ist die aus eurer, also aus der Sicht der Stiftung? Und was kann denn eine Stiftung wie ihr dagegen tun, was vielleicht in der Schulbildung zum Beispiel oder Eltern zu Hause nicht leisten können?
Also die Studie ist ja schon einige Jahre alt. Ich glaube, genauso wie du es schon hast anklingen lassen, wahrscheinlich hat sich das Problem immer noch verstärkt. Ich würde mich nicht wundern, wenn es jetzt nicht nur fast die Hälfte, sondern vielleicht 2/3 wären. I don't know. Das ist, wie gesagt, noch nicht. Wir haben nicht nochmal nachgefragt. Könnte man vielleicht mal wieder machen, wozu wir drüber sprechen. Aber also wir machen eine ganze Menge und ich glaube, man kann auch eine ganze Menge tun. Und auch da, wie ich das eingangs sagte, Herr Redbisch, unser Stifter, hat damals schon gesagt, es kann doch nicht sein, dass jedes Kind von Elefanten und die asiatischen und die afrikanischen unterscheiden kann und von Tiger und Löwen mehr Ahnung hat als hier von Reh und Hirsch. Und sein Satz war immer, es kann doch nicht angehen, dass die Kinder nicht wissen, dass das Reh nicht die Frau vom Hirsch ist, sondern dass es natürlich zwei komplett unterschiedliche Arten sind. Da anzusetzen mit verschiedensten Sachen, das tun wir, wie gesagt, von Anfang an. Und wir sind da jetzt inzwischen unheimlich breit aufgestellt. Also wir haben Patenkindergärten, das sind so Waldkindergärten, die wir auch praktisch schulen und sagen, was könnt ihr alles draußen machen. Aber auch von Regelkindergärten bilden wir Pädagoginnen und Pädagogen aus, die zum Teil wirklich Angst haben und sagen, oh, wenn ich mit den Kindern rausgehe, da kann ja so viel passieren oder es ist ja langweilig oder was soll ich mit denen machen. Und da gehen wir hin und machen mit denen wirklich so Lehrgänge und zeigen denen, das kannst du alles wirklich einfach machen. Und das bereichert natürlich deren Alltag auch und vor allen Dingen ist es für die Kinder und da kriegen wir auch immer das Feedback, wirklich eine ganz tolle Sache, dass sie einfach viel mehr in der Natur einfach sind. Weil, wie gesagt, ne, inzwischen arbeiten ja oft beide Eltern, die Zeit ist knapp, Wochenende werden Oma und Opa besucht. Also wir kennen es ja alle selber, so die Zeit rauszugehen, haben viele nicht, nehmen sich nicht, wie auch immer. Und deshalb ist, glaube ich, der Ansatz, dass wirklich in den Kindergärten, in den Schulen anzubieten, schon mal ein sehr guter. Dann haben wir also auch so eine Fort- und Weiterbildungsdatenbank, wo sich PädagogInnen eben raussuchen können, wo es solche Kurse beispielsweise gibt, auch von ganz anderen Anbietern. Wir haben eine Website, wildtierfreund.de, wo wirklich auch Kinder begleitet, natürlich am Anfang wahrscheinlich, aber ist auch ausgezeichnet mit diesem Seitenstark-Siegel. Das heißt, es ist eine super Seite, wo auch schon Kinder sich selber ein bisschen durchklicken können, auch Orte finden können, wo sie selber hingehen wollen können, weil wir wollen am liebsten natürlich immer, dass sie wegkommen von den Devices und rausgehen. Mhm. Dazu haben wir auch viele Materialien, die wir in die Schulen und Kitas geben. Also Naturbildungskoffer haben wir zum Spatzen, zu Wildbienen. Wir besuchen auch Schulen, gucken mit denen, was können wir hier einfach tun für die Wildtiere auf eurem Schulhof beispielsweise. Also wir gehen dann in Schulen und sagen denen, hier könnt ihr das und das machen für den Spatzen oder für die Bienen. Wir gestalten wirklich mit denen auch zum Teil dann ihre Schulgärten um solche Dinge. Mhm. Und wir haben viele Hefte, Verstehen und Entdecken heißt eine Reihe. Das kann man sich wirklich in die Hosentasche stecken. Das gibt's für verschiedenste Tiere, die kann man mitnehmen und wenn man draußen ist, direkt nachgucken. Wir haben diesen, was ich eingangs sagte, ich wollte ja unbedingt einen Podcast auch haben, aber nicht den, ich hoffe, ich trete jetzt keinem auf die Füße, aber nicht den 50. Stiftungspodcast, wo die Kommunikationschefin dann einen nach dem anderen interviewt, sondern wir wollten irgendwie ein anderes Format. Das andere hat auch seine Berechtigung, aber wir wollten halt ein Format, das sofort für die da draußen sozusagen toll ist, wo sie was Neues erfahren, nicht nur über uns, sondern auch über diese die Welt da draußen. Und deshalb haben wir so einen Kinder-Familien-Podcast gemacht, Winnies wilde Nachbarn, läuft übrigens gerade jetzt die 5. Staffel schon. Ui. Wo das neugierige Eichhörnchen, gesprochen von Annette Frier, es macht wirklich sehr viel Spaß zuzuhören, einfach immer mit ganz vielen verschiedenen Tieren sich beschäftigt. Dann gibt es einen Reporter, der geht raus, der geht also mit unseren Expertinnen und Experten dann richtig auf die Pirsch und guckt, was finden wir für Spuren. Naja, dann haben wir den Naturfilm schon lange unterstützt und das hat sich jetzt damit, oder es gipfelte jetzt sozusagen darin, dass wir jetzt ein eigenes Naturfilmkino haben in unserer Botschaft der Wildtiere.
Marissa, das war dein Stichwort mit der Botschaft der Wildtiere.
Ganz genau, das war nicht mein Stichwort. Ihr habt nämlich in Sachen Naturbildung noch ein ganz anderes, besonderes und eben auch sichtbares Projekt hier in Hamburg, in der Hamburger Hafen City, nämlich die Botschaft der Wildtiere. Im Sommer 2024 habt ihr sie eröffnet. Sie ist eine Art interaktive Dauerausstellung inklusive Lernwerkstatt für Kinder und eben, du hast es gerade schon gesagt, im ersten Naturfilmkino Deutschlands. Es ist also quasi Naturbildung zum Anfassen. Was erhofft ihr euch denn jetzt von so einer solchen Begegnungsstätte und wie hat sich das Projekt denn seit 2024 entwickelt?
Ja, also diese Botschaft der Wildtiere in der östlichen Hafen City ist im Grunde so, ja, wie der Name sagt, eine ständige Vertretung der Wildtiere. Und andererseits eben ist es auch so, dass die Tiere eine Botschaft für uns haben. Und bestenfalls wollen wir natürlich, dass unsere Besucherinnen und Besucher die Ausstellung, das Kino oder eben auch die Lernwerkstatt, die wir da haben, das ist auch nochmal ein besonderer Teil für Kinder bzw. für Schulklassen, dass die als Botschafterinnen und Botschafter der Wildtiere wiederum auch verlassen. Das ist so die Idee hinter dem Namen und dem Konzept. Und naja, viele fragen natürlich, hier mitten in der Hafen City zwischen Glas und Beton und wir sagen, ja, gerade hier, ne? Also wir bringen die Natur auch zu den Menschen. Also die Menschen kommen oft nicht zur Natur, wir bringen die Natur zu den Menschen. Und ja, was mich besonders freut, also das Großteil der Leute, ich habe jetzt neulich wieder die Zahlen bekommen, wir befragen immer die Besuchenden, wie seid ihr auf uns gekommen? Und ganz viele sind auf persönliche Empfehlungen oder kommen sogar auch wieder. Also das heißt, was wir da machen, verfängt und ist wirklich toll. Also es sind 2200 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Im oberen Bereich geht es um die Lebensweise der Tiere. Also gibt es einen Bereich Essen, einen Bereich Sinne, einen Bereich Familie und so weiter. So ein bisschen angelehnt sozusagen an uns Menschen. Und alles super interaktiv. Also die Kinder können selber probieren. Die können so Hasenohren hin und her drehen und dann gucken, wie hört eigentlich so ein Hase den Milan. Die können sehen, wie eine Taube das sieht, was wir sehen. Achtung, nämlich, man denkt immer, diese grauen Straßentauben. Was sind die eigentlich immer so stolz? Aber wenn man mal sieht, wie abgefahren die sich selber sehen, nämlich einfach mit einer weiteren Farbwahrnehmung, richtig glitzernd und schillernd und bunt, dann versteht man das. Naja, also da gibt es auf jeden Fall vieles auszuprobieren, selber zu machen. Da ist immer richtig Stimmung. Und im unteren Bereich, im sogenannten Warftgeschoss, wir sind ja da am Wasser, das also solche Flutschutztore hat, da geht es dann um das Zusammenleben von Mensch und Tier. Also da haben wir verschiedene Lebensbereiche sozusagen. Also wir haben den Wald, wir haben Wiesen und Felder, wir haben das Meer und die Küste, wir haben die Stadt. Und da gucken wir immer, was kann man eigentlich tun? Also wie sieht eigentlich der perfekte Wald aus für die Tiere? Wie sieht der Wald leider jetzt aus oft? Nämlich ein reiner Nutzwald mit Monokulturen. Und wie können wir es aber schaffen, eine Waldbewirtschaftungsform zu machen, die beides gewährleistet, sowohl Lebensraum zu sein für die Tiere, als auch den Menschen ihr Einkommen zu sichern. Und wir haben ja auch ein Stiftungsgut in Klippelshagen, das ist in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir diese wildtierfreundliche Forst- und Landwirtschaft wirklich machen und auch zeigen, es funktioniert. Es gibt natürlich hier und da Abstriche und man muss immer nachschärfen, aber es funktioniert. Und ja, und das versuchen wir halt auf dieser unteren Ebene zu machen. Dann gibt es das Kino, wo jeden Mittwoch ein Naturfilm läuft, das ist im Rahmen unserer European Wildlife Film Awards, das ist der höchst dotierte Naturfilmpreis, den es gibt und gibt es verschiedene Kategorien, da gibt es immer im Februar eine große Gala, da wird dann der Preis überreicht und die Filme, die in der Kurzauswahl waren für die Nominierung, wirklich für die eigenen Kategorien, die werden übers Jahr nochmal gezeigt, jeden Mittwoch und am Ende wählen dann die Zuschauer und Zuschauerinnen. Nach jeder Vorführung können die Noten vergeben und dadurch ermitteln wir dann den NDR Naturfilmpreis des Publikums und der wird dann immer im Jahr drauf vergeben. Und dann, wie gesagt, gibt es auch die Lernwerkstatt noch. Das ist also ein Ort des außerschulischen, also es nennt sich außerschulischer Lernort. Das ist ein pädagogischer Begriff. Und da gehen halt Schulklassen hin. Das ist auch angelehnt an den Hamburger Bildungskanon. Das heißt, da gibt es bestimmte Themen. Und dann wird das übertragen auf einen bestimmten Lehrinhalt, den sie einen Vormittag bei uns zusammen erarbeiten, aber eben indem sie wirklich auch hingehen, gucken. Die haben alle möglichen Materialien, die können sich die Fragen praktisch innerhalb dieses Kontextes selber aussuchen und können dann versuchen, händisch selber mit allem, was da ist, sich diese Fragen zu beantworten. Das ist so dieser ganze Kosmos. Und ja, wie gesagt, wie ihr sagtet, wir haben vor jetzt ziemlich genau 2 Jahren eröffnet. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn noch mehr Menschen kommen. Aber es ist, glaube ich, schon bei vielen Leuten als ein wirklich besonderer Ort angekommen, weil, wie ich schon sagte, es kommen viele wieder und es kommen ganz viele, die sagen, ja, mir ist es so empfohlen worden, ich muss jetzt auch unbedingt kommen. Und das freut uns natürlich total.
Aber nicht nur da bringt ihr die Natur zum Menschen, sondern auch im ganz wörtlichen Sinne auf die Straße. Zum Beispiel mit dem Blühflächenprojekt in Berlin, das ihr seit 8 Jahren gemeinsam mit dem Berliner Senat umsetzt, nämlich Blühflächen in allen 12 Bezirken mit nachgewiesener Artenvielfalt. Aber auch in Zusammenarbeit mit Valdeco zum Beispiel habt ihr Bushaltestellen in Hamburg begrünt mit Wildpflanzen, auf denen 49 Wespen- und Bienenarten nachgewiesen wurden. Wie entsteht denn so eine wertvolle Kooperation mit Stadt- und Außenwerbung und was macht dieses Format auch kommunikativ so stark und langfristig auch für uns Anwohner einer Stadt profitabel?
Diese Kooperationen entstehen auf unterschiedliche Art und Weisen. Also wir sind jetzt seit über 10 Jahren in Hamburg aktiv mit verschiedenen Kooperationspartnern. Wir haben zum Beispiel gerade eine Auszeichnung bekommen für dieses HVV-Projekt vom Bundesumweltministerium und dem Bundesamt für Naturschutz. Und das heißt, es wird auch überall gesehen, das wirkt, das ist schon mal toll. Und das entsteht, sowas entsteht über Jahre, da gibt es verschiedene Kooperationspartner. Also beim Hamburger Projekt ist einmal der HVV, wir arbeiten aber auch mit dem Ohlsdorfer Friedhof schon lange zusammen und mit anderen Akteuren und mit Wall, das war auch eine Geschichte, die wollten gerne was tun und haben uns angefragt, ob wir sie beraten. Dann haben wir sozusagen diese begrünten Fahrgastunterstände, wie das so schön heißt, mit denen konzipiert und haben gesagt, die und die Pflanzen müssen da drauf, so und so müsst ihr das pflegen. Das heißt, wir haben sie sozusagen wissenschaftlich beraten. Und daraus ist inzwischen wirklich so eine große und gute Kooperation geworden, was für uns jetzt kommunikativ natürlich toll ist, weil sie uns unter anderem ganz viele Freiflächen zur Verfügung stellen für unsere sowohl Bewerbung überhaupt, was ist eigentlich das Ziel des Jahres, mit dem Hintergrund hoffentlich spenden vielleicht auch dann Menschen nochmal für weitere Projekte, aber eben auch jetzt für die Botschaft der Wildtiere, da zahlen wir dann nur die technischen Kosten beziehungsweise Druckkosten, wenn es gedruckte Plakate sind. Also das heißt, jetzt aus Kommunikationssicht natürlich für uns ganz toll, so eine Kooperation, die aber entstanden ist eigentlich durch eine fachliche Zusammenarbeit. Und in Berlin ist es so, dass da der Senat praktisch gesagt hat, wir wollen was tun, Biodiversität fördern und wir sozusagen der Kooperationspartner dafür sind, jetzt speziell diese Blühflächen anzulegen. Und es ist jetzt inzwischen in allen 12 Bezirken, die 100. wird jetzt demnächst groß eröffnet nochmal. Und ja, so funktioniert das und darüber sind wir immer sehr froh. Wir machen auch viele Projekte mit anderen Playern zusammen, also mit dem NABU oder mit dem Helmholtz-Institut oder anderen großen Vertretern, weil es oft so Projekte gibt, die eben auch staatlich gefördert sind und da gibt es dann einen großen Batzen und dann wird aufgeteilt, wer macht welchen Teil des Projekts und das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit und da sind wir auch sehr froh, dass wir da immer im großen Maßstab auch bei solchen Projekten was umsetzen können, durch die Expertise, die wir haben, dann noch angereichert durch die Expertise von anderen. Und ja, wenn da sowas dabei rauskommt, ist natürlich toll.
Und wir alle haben was davon, gerade jetzt, wenn man wieder guckt auf die Hitzewellen. Jede Grünfläche hilft, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, absolut.
Ja, bevor wir jetzt leider ja schon fast am Ende unseres Podcasts sind, liebe Inga, lasst uns nochmal ganz kurz auf eine Kerndisziplin der Kommunikation schauen, nämlich die klassische Pressearbeit. Darüber würde ich gerne nämlich nochmal mit dir auch in deiner früheren Rolle als Journalistin oder Redakteurin sprechen. Da hast du bestimmt auch nochmal eine besondere Wahrnehmung. Wir haben im Presseportal gesehen, ihr macht relativ viel Pressearbeit. Ihr verbreitet so 1 bis 2 Pressemitteilungen pro Woche und du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass auch die dpa inzwischen viele eurer Themen übernimmt und eben ja die Menschen insgesamt immer mehr Vertrauen in die wissenschaftliche Kommunikation eurer Stiftung haben. Wie nimmst du die Arbeit mit den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, also mit den Medien, mit den Redaktionen wahr? Ist gerade so im Hintergrund mit dem krassen Wandel, den wir seit Jahren ja erleben, ne? Also die Redaktionen werden immer kleiner, der Druck ist sehr, sehr hoch, der Arbeitsdruck, der Zeitdruck, Aufmerksamkeit wird immer schwerer zu bekommen. Ja, wie nimmst du diese Entwicklung wahr, auch jetzt mit deiner früheren Brille?
Also ich sehe das natürlich genauso, ne? Man merkt, es gibt immer noch viele tolle und engagierte Kolleginnen und Kollegen, wenn ich sie noch so bezeichnen darf. Es gibt, was ich toll finde, solche Leute wie Riff-Reporter, die sich auch zusammenschließen als freie Wissenschaftsjournalisten und wirklich ihre gewaltige Kompetenz dann auch gemeinsam vermarkten, sage ich jetzt mal. Ich merke aber eben auch, dass es oft so, es gibt zu viel Zeitdruck. Jeder muss alle Kanäle bedienen. Und irgendwie diese eierlegende Wolfmilchsau am besten noch irgendwie dann selber mit dem Handy losrennen und auch noch für Social was machen und so. Und ich habe schon das Gefühl, dass an der einen oder anderen Stelle da die Qualität leidet. Ja, muss ich schon sagen. Also manchmal ist es natürlich auch wirklich krass, da kommen Mails. Also ich hätte mich nicht getraut, die abzuschicken mit einer völlig falschen Anrede und dann Deutsche Bildschutzstiftung und oder es wird ein Interview angefragt mit unserem Vorstand, der ja gleichzeitig Wildbiologe an der BUKO in Wien ist, also ein hochkompetenter Mensch, der sich dann die Zeit nimmt, da Fragen zu beantworten. Und dann merkt man, die haben aber wirklich 0,0 recherchiert. Die haben noch nicht mal bei Wikipedia vorher nachgeguckt, um welches Tier es geht, so ungefähr. Und da denke ich manchmal schon, wow, und das macht mich dann auch echt ein bisschen traurig, aber es gibt zum Glück auch noch genug, die wirklich nach wie vor eine tolle Arbeit machen. Und das freut mich eben auch, dass es uns so gelungen ist, so eben viele Qualitätsmedien inzwischen dass die uns als Ansprechpartner jetzt sehen, also FAZ, ZDF, NDR und eben, wie du sagst, nicht zuletzt dpa, die wirklich viel auf uns zukommen und oder auch unsere Pressemitteilungen, die wir verschicken, oft dann zum Anlass nehmen oder sie selbst sozusagen dann über nochmal verbreiten. Und das ist natürlich für uns toll, weil dadurch haben wir die Reichweite, die wir gerne haben wollen.
Am Ende kommen wir immer zu unserer sogenannten Game-Changer-Frage. Die wollen wir natürlich auch gerne dir stellen. Gibt es denn für dich ein Tool, ein Erlebnis, ein Produkt, aber auch vielleicht Menschen, eine Begegnung, vielleicht aber auch ein Tier bei dir, eine Methodik, die das für dich vielleicht in letzter Zeit, aber auch vielleicht schon länger her in deinem Leben ein echter Game-Changer war?
Ja, ich finde, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, aber auf jeden Fall für mich ist schon mal klar, es ist jetzt auf keinen Fall ein Tool oder ein Produkt oder sowas. Für mich sind es immer Menschen und ich glaube, am meisten Game-Changer-artig ist für mich immer, wenn ich Menschen treffe, wo sich zeigt, dass ein einzelner Mensch wirklich wahnsinnig viel bewegen kann. Also diese Wirkmacht einzelner Menschen, also Michael Succo, großer Mensch des Naturschutzes, den habe ich öfter getroffen. Jedes Mal bin ich wieder fasziniert von seiner Wirkmächtigkeit. Arvid Fuchs war neulich bei uns. Thor Heyerdahl habe ich vor vielen Jahren mal kennengelernt. Also die ganzen Abenteurer, das fand ich schon mal toll. Maya Göpel, aber auch unser Stifter Heimo Geredbisch. Ich meine, wenn man sich mal anguckt, er ist 2014 schon verstorben, was er damals wollte, hat er jetzt umgesetzt. Und wir haben das jetzt praktisch in Holz gehauen, in unserer Botschaft der Wildtiere. Kommen so viele Menschen und profitieren davon, dass er irgendwann mal gesagt hat, nee Leute, das geht doch so nicht weiter. Wir müssen noch was dafür tun, dass Kinder und Natur sich wieder näher kommen. Also ja, wie gesagt, so dieses Sehen, da sind Menschen und einzelne Menschen können auch wirklich was erreichen. Das ist es immer wieder, was für mich eigentlich das Wichtigste ist.
Ganz lieben Dank, liebe Inga, dass du zu uns gekommen bist in diesem Podcast. Ich habe viel gelernt, ich glaube Marissa auch. Und ich freue mich, dass du da warst.
Mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank für eure schönen Fragen. Danke für eure Zeit. Und ich war gerne da. Gerne wieder.
Das war er, der Podcast der dpa-Tochter News Aktuell. Herzlichen Dank fürs Zuhören. News Aktuell ist seit über 35 Jahren Partner für Kommunikatorinnen und Kommunikatoren in Deutschland. Mit den passenden Tools für den gesamten Kommunikationskreislauf. Alle Infos und Produkte findet ihr online unter newsaktuell.de.